Wie sinnvoll ist es noch, in offene Immobilienfonds zu investieren? In der Finanzkrise sind sie in Verruf geraten, doch seit einigen Jahren erleben sie eine Renaissance. Meines Erachtens zu Recht, und dafür gibt es mehrere Gründe. Der Gesetzgeber hat regulatorische Maßnahmen ergriffen, um die Liquiditätsprobleme zu vermeiden. Immobilien erzielen eine relativ sichere, stetige Rendite, und darüber hinaus bieten sie als Sachwert einen Inflationsschutz. Deshalb konnte insbesondere der Wohnimmobilienmarkt in den letzten 10 Jahren überproportional zulegen. Wie sieht es aber im Büroimmobilienmarkt aus? Welche Implikationen hat Corona? Wie sind die Chancen und die Risiken in den nächsten Jahren? Diese Fragen wollen wir beim Fonds im Fokus diskutieren. Herzlich willkommen dazu. Alexander Isaac von UBS Real Estate und Rüdiger Selzle von Fonds Consult Research sind bei uns im Studio in München. Alexander Isaac managt seit vielen Jahren mit großem Erfolg den Euroinvest. Rüdiger Selzle beobachtet und analysiert seit über 10 Jahren den Markt für offene Immobilienfonds. Herr Isaac, Herr Selzle, ein herzliches Grüß Gott. Hiermit darf ich an Rüdiger Selzle übergeben und freue mich auf einen interessanten und angeregten Austausch. Bitte sehr.
Herr Isaac, der Euroinvest Immobilien besteht nun seit mehr als 20 Jahren und ist dennoch relativ unbekannt am Markt. Woher kommt das?
Ja, also Herr Selzle, in der Tat, und gibt es schon tatsächlich über 20 Jahre, also um genau zu sein seit 1999. Das ist schon ein ziemlich langer Track Record, würde ich sagen, mit einer doch sehr langen Erfahrung schon. Unbekannt ja oder nein, also ich glaube, das kommt darauf an, wen man wahrscheinlich fragt. Also wenn Sie jetzt, denke ich, den Privatanleger fragen würden, der, sage ich mal, so 20.000, 30.000 seine Ersparnisse investieren möchte, dann ja, da sind wir wahrscheinlich unbekannt. Liegt einfach daran, dass wir in der Vergangenheit für Privatanleger eine Mindestanlagesumme hatten, die lag bei 500.000 Euro. Das heißt, wir hatten Privatanleger schon immer in dem Fonds drin, aber eben nicht zu einem Großteil. Das heißt, bewegten sich immer so zwischen 10-20%, und dieses Limit hat dazu geführt, dass der Anteil eben nie größer wurde. Das haben wir jetzt geändert, weil wir gesagt haben, wir haben hier auch für Privatanleger im kleineren, also wirklich im echten Privatanlegerbereich, ein interessantes Produkt mit einer interessanten Rendite. Wir haben gesagt, wir wollen hier ein Angebot machen, sozusagen für alle Anleger, und haben deshalb vor ziemlich genau 2 Jahren dann auch 2 neue Anteilklassen eingeführt, die keine Mindestanlagesumme haben. Das heißt, da sind sie mit 10 Euro sozusagen schon investiert in den Fonds, und das war eben davor nicht möglich.
Hm. Wodurch unterscheiden sich die beiden Anteilsklassen?
Also es gibt die P- und die Q-Klasse. Die P-Klasse haben wir konzipiert für den echten Privatanlegervertrieb sozusagen, über die Vertriebsplattformen. Und die Q-Klasse ist dann eher noch gedacht für die semi-professionellen Anleger, kann man sagen.
Gut, in den letzten Jahren haben Sie ja auch den Fonds für Verkäufe genutzt, für Verkaufstransaktionen. Wo steht denn der Fonds heute?
Grundsätzlich kann man sagen, glaube ich, An- und Verkäufe, das ist ein Thema, was uns immer beschäftigt. Das ist auch eine gewisse Spezialität von unserem Haus, würde ich sagen, dass wir wirklich ein aktives Portfolio-Management betreiben, auch aktives Asset-Management. Mhm. Das können wir auch deshalb machen, weil uns auch eine weitere Besonderheit, die wir haben aus meiner Sicht, dass wir, man kann sagen, in fast allen Lokationen vor Ort in Europa eigene Leute sitzen haben. Also da sitzen Asset-Manager und Transaktionsleute, die den Markt dort quasi bespielen. Also das, sprich, die kümmern sich dort um die Bestandsobjekte, die wir haben, kümmern sich um An- und Verkauf. Und insofern ist es eigentlich ein laufender Prozess, eine laufende Rückspiegelung zwischen dem Fondsmanagement und den jeweiligen Lokationen. Und das nutzen wir laufend. Wir haben es, das ist richtig, gerade in den Jahren 18, 19 stark oder verstärkt genutzt, würde ich sagen. Lag an dem Zyklus auch. Wir hatten da insbesondere auch in Deutschland zu dem Zeitpunkt noch einen sehr, sehr starken Zyklus, der immer noch anhält aus meiner Sicht. Da ist aber mit Sicherheit gerade auch in B-Standorten, also nicht den ganz großen Städten in Deutschland, auch da hat man einen Peak gesehen, also eine Spitze bei den Transaktionstätigkeiten, und haben gesagt, das wollen wir nutzen, weil wir das Profil von dem Fonds durchaus nochmal schärfen wollen. Wir wollen ganz gezielt auf die großen Metropolen setzen in Europa, weil wir dort das meiste Wachstum sehen, also in den Wachstumsmärkten, in den Agglomerationen, in den Clusterungen, die sehen wir. Also es gibt durchaus auch Regionen, die mit Sicherheit auch stark sind, die sicher auch interessant sind, aber wir wollen uns fokussieren auf die großen Metropolen in Europa, und da stehen wir heute. Also wir haben ein Portfolio, welches in den großen Städten Europa investiert ist, wo das Wachstum stattfindet. Wir haben insbesondere auch bei der Objektauswahl darauf geachtet, dass wir bei jedem Objekt so ein Alleinstellungsmerkmal im Prinzip haben. Also sei das jetzt eine besonders gute Anbindung oder eine besonders gute Gebäudequalität, solche Dinge haben wir stark in den Fokus gerückt.
Das heißt, das Portfolio sehen Sie jetzt als optimiert im jetzigen Zeitpunkt? Besteht noch Handlungsbedarf momentan?
Also aus meiner Sicht haben wir jetzt ein sehr, sehr rundes Portfolio, auch in der Zusammensetzung insgesamt. Aber man muss ganz klar sagen, Portfolio-Management, das ist ein tägliches Doing. Also das hört nie auf. Also das ist, glaube ich, überall so. Richtig gut ist es nie. Man muss immer weitermachen, sonst gäbe es uns ja auch. Bräuchte man uns ja auch nicht. Und das ist auch die tägliche Arbeit, dass wir mit den Objekten wirklich arbeiten, uns jeden Tag überlegen, wo können wir das Objekt noch besser machen, welche Anforderungen haben die Mieter, was sind die Zukunftstrends, und da wollen wir aktiv dabei sein.
Okay. Sie hatten vorher ein Stichwort genannt, die regionale Verteilung. Der Fonds der Euroinvest Immobilien hebt sich ja durch zwei Besonderheiten ab. Er ist in den europäischen Metropolen, ex-Deutschland, investiert, und zum Zweiten nahezu ausschließlich in Büroimmobilien. Was ist der Grund für diese Besonderheit?
Ja, vielleicht kurz zu der Länderverteilung, auch Stichwort nochmal Deutschland. Der Fonds hatte traditionell immer zwei wichtige Standbeine, kann man sagen. Das eine Standbein war ganz wichtig Deutschland, das andere war Frankreich. Das korrespondiert mit den beiden großen Volkswirtschaften in Europa. Und das macht auch total Sinn. Ja, das wird auch weiterhin wieder so sein, dass wir auch in Deutschland wieder aufbauen werden. Im Moment ist es sozusagen nur eine kurzfristige bis mittelfristige Sache, dass wir in Deutschland aktuell nichts haben. Wie gesagt, wir haben dort bewusst abverkauft. Eben auch mal ein Objekt beispielsweise in Nürnberg, wo wir einen sehr, sehr hohen Verkaufspreis erzielen konnten. Die Verkaufserlöse würden wir dann dementsprechend eher in eine große Metropole, muss nicht unbedingt Deutschland sein, aber mit Sicherheit hat es momentan Priorität. Büroimmobilien, ja, das ist richtig. Also das ist der Fokus des Euroinvest. Man muss aber dazu sagen, dass es richtig ist, wenn man jetzt rein aufs Papier guckt. Ja, also wenn man es anguckt, ja, woher kommt der Ertrag? Dann kommt er tatsächlich aus Büroflächen. Das ist so. Wir haben aber auch da schon immer darauf geachtet, dass wir sozusagen andere Ertragsquellen auch haben, sprich andere Nutzungsarten in die Gebäude reinbringen, auch andere Services. Also ein prominentes Beispiel ist unser Objekt in Barcelona, das ist das Almeda Park. Wenn Sie dort sind, das fühlt sich gar nicht so richtig an wie ein typisches Büroobjekt, würde ich jetzt mal sagen. Das ist eher so ein Marktplatz, wo viel passiert, fast schon so eine Plaza, das ist auch so ein bisschen orientiert um einen zentralen Platz. Und das ist ein Beispiel, wie wir das weiterentwickeln. Also wir haben dort vor Jahren schon einen Asset Manager geholt von einem Wettbewerber, der ursprünglich große Shoppingcenter gemanagt hat, also die größten in Spanien sogar. Und der hat auch dort dann wirklich diesen Ansatz reingebracht. Also der hat geguckt, dass man andere Dinge ergänzt in dieser Büroimmobilie, dass man beispielsweise auch Einzelhandelsflächen, Dienstleistungsflächen reinbringt, dass man beispielsweise auch Bereiche aus dem Food-Bereich reinnimmt, dass man eine Cafeteria reinnimmt, dass man ein Restaurant reinbekommt. Ein Fitnessstudio gibt es dort auch. Es gibt dort zweimal in der Woche auch einen Wochenmarkt, bringt auch Leben in die Bude quasi. Und so wird es immer stärker ausgebaut, das Ertragsprofil von der Immobilie. Und das hat sehr, sehr funktioniert. So gut, dass wir das inzwischen auch bereits auf andere Immobilien quasi im Fonds übertragen haben, dieses Konzept.
Das ist natürlich dieses Stichwort Shopping Center, ja, eigentlich eher negativ behaftet jetzt, ja, auch im Zuge der Corona-Krise, sowohl strukturell als auch jetzt in diesen Zeiten. Sehen Sie sich davon negativ auch betroffen?
Naja, es ist ja kein Shopping Center. Also nicht, dass wir uns da falsch verstehen. Das ist nur die Art und Weise, wie man das Objekt managt. Also ein sehr, sehr aktiver Ansatz, indem man aktiv sich mit dem Objekt beschäftigt und da Leben reinbringt. Das ist ja genau das, was in Shoppingcenter auch passiert. Das heißt jetzt nicht, dass wir da Einzelhandelsflächen haben. Das haben wir nicht. Aber es geht rein um diesen Management-Ansatz. Mhm. Also der Fonds hatte noch nie einen Fokus auf Shoppingcenter. Das ist nicht
also
das,
sprich, was der wir, Fokus was ist, wir auf, ist auf die Kombination, genau, aus den beiden Faktoren und geht eher Richtung Nahversorgung und.
Ja, auf die Idee, auf das Konzept. Bei einem Shoppingcenter muss man da quasi immer am Trend dran sein. Das ist da, glaube ich, wichtig. Sonst kommen die Leute nicht mehr. Das muss ja ein gewisser Magnet sein. Und genauso wollen wir das auch auf die Büroimmobilien übertragen. Das ist uns auch gelungen. Und das ist im Übrigen auch ein Trend, den ich auch sehe, gerade jetzt vor dem aktuellen Hintergrund. Also ich gehe ganz stark davon aus, dass wir auch bei Büroimmobilien eine stärkere Durchmischung von Nutzungsarten sehen werden. Mhm. Da ist es durchaus möglich, dass wir im Erdgeschoss auch mal ein Rewe drin haben beispielsweise oder die anderen, die es da so gibt. Dass da vielleicht dann sogar kleinere Logistikanteile mit dabei sind, dass dann vielleicht auch wieder Wohnen reinkommt. Das heißt nicht, dass das jetzt der Großteil wahrscheinlich ausmacht. Es wird immer noch die starken, guten Büroimmobilien geben, wo es hauptsächlich Büronutzung gibt. Aber es wird schon
in die
Trend
Richtung zur Mischnutzung dann auch in gewisser Weise.
Ja, also das hängt auch damit zusammen, wie wir in Zukunft arbeiten mit der gesamten Flexibilisierung. Mhm. Also da wird sich die Nachfrage auch ein bisschen ändern und da werden die Büroimmobilien die Antworten darauf geben. Und der Vorteil der Büroimmobilie ist ja insbesondere auch, dass sie ja sehr anpassungsfähig auch ist, was ja für viele andere Immobilien so nicht gilt.
Ist gerade jetzt sehr wichtig, die Anpassungsfähigkeit in diesen Zeiten von Corona auch strukturell, was die Büroflächennachfrage betrifft. Ja. Sehen Sie hier unmittelbare Konsequenzen auf das Portfolio? Sehen Sie eine Veranlassung hier für Umbauten, für entsprechende Änderungen auf mögliche veränderte Nachfrage?
Ja, aktuell noch nicht. Also vielleicht mal so ein bisschen Blick aus der Praxis nochmal. Also ich bekomme oft die Frage gestellt, gibt es jetzt da irgendwie größere Rückstände oder sowas, Mietrückstände, passiert da was? Erstaunlicherweise fast gar nichts. Also wir veröffentlichen die Zahlen auch aktuell immer. Die schwanken so im Bereich von einem, vielleicht auch mal bis 1,5% der gesamten Jahresnetto-Sollmiete. Also das ist verschwindend gering. Und das ist dann auch so ein Betrag, den man immer so ein bisschen vor sich her schiebt, der sich aber auch nicht weiter aufbaut. Und das hat damit zu tun, dass die Mieten im Ende dann schon gezahlt werden, manchmal auch verzögert, aber sie werden dann doch gezahlt. Und der Großteil der Mieten ist quasi unbeeindruckt. Da sehe ich momentan jetzt auch nicht eine Änderung, muss man ganz klar sagen. Und wenn man die Leerstandsraten anguckt, jetzt gerade auch bei uns im Fonds, die ist sehr, sehr niedrig. Also wir haben quasi so gut wie keine Flächen mehr verfügbar. Auch die Vermietung läuft im Übrigen weiter. Also wir machen natürlich noch Vermietung, auch wenn es dann nur kleinere Flächen
sind.
Wie
läuft die Vermietung?
Die läuft in der Tat weiter. Also wir hatten sogar letztes Jahr in dem doch schweren Lockdown in Spanien während des Lockdowns in dem Almeda-Park vermietet, ja, an einem großen Paketdienstleister. Das läuft, das ist da richtig gut gelaufen. Wir haben auch dieses Jahr beispielsweise alleine in Paris 3 Mietverträge gemacht, in den letzten Monaten ein weiterer Mietvertrag in Brüssel. Viel mehr können wir dann aber auch nicht machen, weil die Flächen einfach, wir haben keine Flächen mehr, es ist so. Mhm. Aber das läuft weiter.
In diesem Zusammenhang ist mir der relativ hohe Mietauslauf bei den Fondsobjekten, Immobilienobjekten aufgefallen. Worauf ist dieser Umstand zurückzuführen? Gibt es hier spezielle Probleme? Müssen Sie Incentives anbieten?
Ja, also der hohe Auslauf, der ist im nächsten Jahr, hat speziell mit einer Immobilie zu tun, die wir in Luxemburg haben. Da ist es in der Tat so, da läuft ein Vertrag aus. Wir sind auch in Gesprächen mit den Mietern, ist aber aus meiner Sicht aktuell kein großes Thema, auch wenn das jetzt noch offen ist. Es gibt dort momentan, glaube ich, in allen Unternehmen viele Überlegungen, welche Flächenkonzepte man umsetzen möchte.
Also ist doch ein Zusammenhang mit Corona zu sehen, der sagt, eine veränderte Büroflächennachfrage und der Mieter sagt, es soll also anders werden?
Wir sehen das jetzt bei uns im Fonds tatsächlich nicht. Also vielleicht nochmal ein kurzer Rückblick. Also in den Jahren, insbesondere 2018, 2019, war es tatsächlich noch so, dass die Mieter fast schon Flächen gehortet haben, muss man sagen, weil keine Flächen am Markt verfügbar waren. Die Mieter überlegen sich jetzt tatsächlich, wie sie weitermachen. Und sie überlegen sich tatsächlich sehr, sehr gut, ob sie jetzt Flächen zurückgeben, ein bisschen reduzieren, wegen einem veränderten Nutzungsverhalten durch Corona, durch ein bisschen mehr Homeoffice eventuell. Sie müssen sich aber klar machen, die Fläche ist dann weg und die kriegt man auch nicht so schnell wieder am Markt. Das ist nach wie vor so. Wir haben beispielsweise gerade in dem Objekt in Luxemburg nach wie vor einen Leerstand, der unter 2% liegt. Der lag vor Corona so um die 1%, jetzt ist er leicht angestiegen, aber immer noch unter 2%. Und das ist eine Quote, da ist relativ wenig Bewegung auf dem Vermietungsmarkt. Das heißt, man überlegt sich als Mieter schon sehr genau, gebe ich da jetzt was zurück oder erhalte ich mir die Möglichkeit, auch in Zukunft quasi noch in dem Objekt
zu wachsen? Das heißt, es ist wirklich auf Mieterebene, hat nichts mit der Objektqualität zu tun, schlechte Lage möglicherweise, sondern wirklich die Entscheidung des Mieters zu sagen, okay, wir sind in interner Diskussion und entscheiden uns in den nächsten Wochen, Monaten.
Genau, also die Entscheidung muss natürlich jeder Mieter für sich alleine treffen, das ist klar. Das handhabt, glaube ich, auch jedes Unternehmen ein bisschen anders. Der eine erlaubt einen Tag Homeoffice, der andere vielleicht zwei oder es gibt eben auch verschiedene Konzepte in den Flächen. Bei dem Objekt in Luxemburg ist es so, das ist ein absolutes, das kann man wirklich sagen, das ist schon fast mehr als Core. Das ist ein richtiges Prime-Objekt in einem sehr, sehr starken Teilmarkt auch. Das ist Luxemburg-Kirchberg, das ist, glaube ich, allseits bekannt. Also auch ein sehr, sehr starker Teilmarkt. Sprich, sollte es da zu einer Flächenreduzierung kommen, das kann durchaus sein. Das wird der Mieter dann am Ende entscheiden. Das ist, wie gesagt, noch offen, aber dann haben wir da, denke ich, kein Thema in der Nachvermietung. Es ist auch jetzt schon so, dass wir aktuell schon Mietgesuche haben für die Fläche, also Mietinteressenten.
Stichwort Corona. Aus Ihrer Sicht, wie sieht denn das Büro der Zukunft aus? Werden wir Änderungen sehen oder wird es mehr oder weniger Nachfrage? Es gibt ja da divergierende Meinungen dazu.
Ich würde das Thema gar nicht so sehr an Corona festmachen. Das ist eine Entwicklung, die so oder so kommt, die schon vor Corona eingesetzt hat, die jetzt vielleicht, also Corona wird es wahrscheinlich ein bisschen beschleunigen. Aber was, glaube ich, als Oberbegriff steht, ist das Thema Digitalisierung, auch künstliche Intelligenz. Und da ist es wahrscheinlich so, dass insbesondere Routinetätigkeiten bei einer Versicherung beispielsweise, im Sachbearbeiterbereich, da wird es mit Sicherheit eine Veränderung geben. Ja? Und das sind dann auch Konzerne, die natürlich vielleicht jetzt dann nicht eine zentrale Anmietung haben in der Stadt drin, sondern die sitzen wahrscheinlich eher in einem Randbereich. Da sprechen wir dann auch quasi über größere Gebäude mit an die 50.000 Quadratmeter noch mehr, mit viel Glas und Stahl. Also so Objekte, die werden es schon eher schwieriger haben, denke ich. Aber das ist eben nicht das, was wir bei uns im Vorhaben. Das ist deutlich zu groß auch. Mit Objektgrößen, die dann irgendwo jenseits von 500 Millionen liegen, kaufen sie natürlich auch enorme Risiken ein. Das ist nicht unser Fokus. Wir achten sowohl, was die Objektgrößen angeht, als auch die Mieterstruktur eben auf eine große Diversifikation.
Gut, das heißt, Sie fühlen sich gut positioniert mit dem gesamten Fondsportfolio. Sind denn jetzt weitere Akquisitionen geplant?
Ja, die sind geplant. Also wir screenen den Markt sozusagen laufend. Auch das erfolgt wieder über die lokalen Teams vor Ort. Also das ist eine Sache, die auch gut funktioniert. Da kommen auch dann wirklich Objekte rein, die auch mal off-market laufen, das heißt, die über nicht große Bieterverfahren funktionieren, sondern eben über Netzwerk. Und das haben wir vor Ort, da kommt einiges rein. Wir prüfen das und ja, der Wunsch wäre schon, dass wir wahrscheinlich auch gerne in Deutschland noch jetzt dann, wenn es geht, dieses Jahr noch was kaufen würden. Das wäre sicher gut, aber ich mache das jetzt nicht an einem bestimmten Land fest. Also es kann dann auch gut sein, wenn da ein Objekt aus einem anderen Land kommt, was richtig überzeugt, dass da auch ein anderes Land zuerst dran kommt vor Deutschland.
Welche Objektgröße ist da anvisiert in dem Zusammenhang?
Also wir finden grundsätzlich auch Objekte interessant, die etwas kleiner sind. Das muss jetzt nicht die 50, 75 oder 100 Millionen Immobilie sein. Wir halten auch den Bereich gerade zwischen 20, 30, 40, 50 Millionen für sehr interessant. Die sind im Übrigen auch dann sehr liquide. Auch mal dann, wenn es vielleicht mal nicht mehr so gut läuft. Ich erinnere mich auch an die Phasen 2011, 2013, wo insbesondere Großimmobilien eben dann nicht so liquide waren am Markt. Und so eine Immobilie in dem Objektgrößenbereich, die ist eigentlich immer fungibel, kann man sagen.
Wie ist das Umfeld dafür? Ist es herausfordernd von den Preisen, von den Kaufpreisen? Oder ist es jetzt einfacher möglicherweise zu kaufen?
Nein, sicherlich nicht. Also das ist schon seit ein paar Jahren nicht mehr einfach. Aber es gibt eigentlich in jeder Marktphase Möglichkeiten, das muss man schon sagen. Sie haben die Möglichkeit quasi ein Objekt zu kaufen, wo alles stimmt, ja, wo alles passt. Dann ist die Rendite die Marktrendite, das ist dann so. Wir schauen uns aber auch Objekte an, wo wir noch ein gewisses Potenzial heben können. Beispielsweise auch im Nachhaltigkeitsbereich. Es gibt durchaus noch Objekte, wo das nicht ausgeschöpft ist. Gerade Thema Nachhaltigkeit, wo man noch einiges machen kann, wo der bisherige Eigentümer das ein bisschen vernachlässigt hat. Das finden wir auch interessant und da kann man durchaus auch mal, also jetzt Schnäppchen definitiv nicht, aber man kann einen vernünftigen Ankaufsfaktor haben und kann durch Optimierungen, durch die lokalen Teams vor Ort, die wir haben, da noch einen gewissen Upside erzeugen.
Das ist auch wieder ein gutes Stichwort, Nachhaltigkeit. Wie gehen Sie generell mit dieser Thematik um? Es ist ja eine Sache, die sich über Jahre hinweg hinzieht. Der Immobilienbereich ist nicht so einfach wie jetzt im Verkehrsbereich, da ist es schwer genug, aber wie setzen Sie das Ganze an? Wie sind Sie positioniert zum Thema Nachhaltigkeit?
Also wir sind da sehr, sehr stark aufgestellt, bin ich der Meinung. Wir machen das auch schon sehr, sehr lange. Also ich bin ja auch schon selbst seit 2006 jetzt dabei und erinnere mich noch sehr gut, dass wir bereits 2006, 2007 uns damit beschäftigt haben. Es gibt, kann man sagen, zwei Bereiche jetzt im Portfolio, was wir dort machen. Das ist einmal Bestandsimmobilien, kann man sagen. Wir gucken uns dort genau an, was können wir dort laufend verbessern, also sprich Gebäudemanagementsysteme, Datenerfassung, wie ist es mit den Energiequellen, was kann man da machen, aber auch so simple Sachen wie, was kann man tun, damit die Mitarbeiter eher das Fahrrad benutzen, um zur Arbeit zu kommen und eher das Auto dann stehen lassen. Da gibt es auch viele Möglichkeiten, die man machen kann. Und dann gibt es sicherlich noch gerade auch den Ankaufsprozess, der auch wichtig ist. Gerade der Bereich Umweltprüfung, Prüfung von ESG-Faktoren spielt tatsächlich schon im Ankaufsprozess eine wichtige Rolle. Das heißt dann aber auch, wenn wir da Schwierigkeiten sehen, wenn die Gebäudesubstanz es nicht hergibt, dann ist es dann auch am Ende auch ein K.O.-Kriterium für das Objekt. Das werden wir dann nicht ankaufen. Also entweder das erfüllt bereits sehr wichtige ESG-Kriterien oder wir können das mit eigenen Maßnahmen auf ein Niveau heben, was dann quasi auch dem Niveau des Gesamtfonds entspricht.
Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit den Mietern in diesem Zusammenhang? Ist das Ganze sehr holprig?
Nein, also holprig ist es gar nicht. Die Zusammenarbeit ist inzwischen sehr, sehr gut, weil wenn man sich die Mieter anguckt, die wir haben, haben wir zum allergrößten Teil große Unternehmen drin, die international tätig sind. Und die haben diesen Fokus auf ESG schon länger und ihren Corporate Policies drin. Das ist da fest verankert und da spricht man auf gleicher Augenhöhe. Es geht da nicht mehr darum, den Mieter irgendwie zu motivieren, irgendwas zu tun. Es geht nur noch um das Machen. Und da finden wir inzwischen sehr, sehr viele Lösungen dafür. Und die machen wir natürlich immer gemeinsam mit den Mietern, selbstverständlich.
Kommen wir abschließend zur Frage auch nach der Rendite. Die vergangenen Jahre waren ja sehr, sehr positiv für den Euroinvest Immobilien. Sehen Sie diese Entwicklung auch fortgesetzt in die Zukunft?
Ja, also absolut. Was die Immobilienfonds generell auszeichnet, ist immer so eine Basis aus der ordentlichen Rendite. Die liegt, glaube ich, bei den meisten Fonds zwischen 2 bis 2,5%. Das ist das, was man, glaube ich, als Anleger erwarten kann. Und das alleine ist ja schon wirklich ein gutes Resultat im aktuellen Zinsumfeld nach wie vor. Und alleine durch dieses Ergebnis sind die Fonds weiterhin sehr attraktiv. Und dann kommt noch der Effekt aus der Bewertung hinzu oder sonstige Potenziale, die es im Fonds gibt. Und da war es beim Euroinvest so, dass wir da immer noch etwas obendrauf abliefern konnten. Gerade im letzten Jahr war das sicher ein sehr, sehr schönes Ergebnis, was sehr attraktiv war. Und insgesamt denke ich, dass wir da also bestimmt noch mal ja, also um die 200 Basispunkte vielleicht auch drauflegen können. Das heißt, ich gehe durchaus davon aus, dass wir mit Sicht jetzt auf 12 Monaten durchaus, wenn alles gut läuft, bei einer 4 plus landen könnten, so in dem Bereich. Das ist also durchaus möglich.
Ist ja wieder deutlich über dem Wettbewerb. Also wenn man sieht, Sie hatten es ja angesprochen, Tendenz eher Richtung 1,5, so bei den großen Produkten. Ja. Woher kommt es, dass Sie so deutlich outperformen?
Das ist schon zurückzuführen auf das aktive Management, was wir machen. Wir haben tatsächlich mit dem Almeda-Park hatte ich es schon angerissen, aber wir haben auch andere Objekte noch, wo wir weiterhin Möglichkeit haben, zum einen zu wachsen oder auch Potenzial zu heben. Und das ist natürlich nicht so, dass es alles auf einen Schlag kommt, aber das ist eine sehr interessante langfristige Entwicklung, die wir dort sehen. Ein Beispiel, da bin ich auch schon oft danach gefragt worden, Plärt sicherlich, ist ein sehr, sehr interessantes Objekt in unserem Fonds. Das zeichnet sich dadurch aus, dass wir eine sehr, sehr starke Infrastruktur dort bekommen werden in den nächsten Jahren. Es gibt dort in Paris ja ein großes Infrastrukturprojekt, das nennt sich Grand Paris. Dort werden massiv neue U-Bahn-Strecken gebaut, über 200 Kilometer neue Strecken. Und wir profitieren dort insbesondere dadurch, dass der größte neue Bahnhof, der in diesem Projekt entstehen wird, direkt an unser Grundstück angrenzt. Und da wird es 4 neue Metrolinien geben. Und das ist natürlich ein Potenzial, was langfristig vorhanden ist, was wir langfristig heben können. Und deshalb ist es für unsere Anleger auch interessant. Das heißt, man sollte auch wirklich langfristig dann im Fonds drin bleiben, nicht kurzfristig. Dann kann man da am meisten mitnehmen.
Blert, es ist ja auch im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen zu sehen. Sollte er davon auch zusätzlich profitieren?
Richtig, also durch die Olympischen Spiele kommt sozusagen noch Planungssicherheit rein. Dieses Projekt wäre jetzt so oder so umgesetzt worden, unabhängig von Olympia. Aber man hat natürlich dieses Jahr 2024 als gesetzte Marke und darauf muss man hinarbeiten. Okay. Und man kann diese Großveranstaltung wirklich nur durchführen, wenn man auch diese neuen Metrolinien bis dorthin hat. Sonst wird man das alleine logistisch nicht hinbekommen.
Also Sie sehen auch dieses Projekt sehr, sehr positiv. Ja. In Summe kann man sagen, der Fonds ist sehr gut positioniert, was das Portfolio betrifft. Ja. Sie haben es die letzten Jahre hin optimiert. Der Ausblick liegt ja auch deutlich über den Renditezahlen jetzt des Wettbewerbs mit einer Größe, ich meine 550 Millionen hat er aktuell Fondsvolumen, wenn ich jetzt nicht falsch liege. Es ist ein gutes Investment für den Anleger, in Ergänzung vielleicht auch als allein in diesen Fonds rein zu investieren. Ja. Sehr positiver Ausblick, Herr Isaac. Ich bedanke mich.
Dankeschön.
Herr Isaac, dann darf ich Sie noch mal ganz herzlich begrüßen. Ich hoffe, Sie können mich jetzt gut verstehen.
Ich kann Sie gut hören, ja. Herzliches Perfekt. Willkommen auch in die Runde.
Gut. Sie haben zwar jetzt im Interview, das wir gerade gesehen haben, mit Rüdiger Selzle schon angeschnitten, aber ich möchte trotzdem nochmal drauf eingehen in der Eröffnungsfrage. Ja, wie sehen Sie Ihren Fonds im aktuellen Marktumfeld positioniert? Stichwort Pandemie ist natürlich auch schon im Interview gefallen und Es sind hier jetzt auch noch andere Fragen reingekommen, die in diese Richtung natürlich gehen. Stichwort vermehrtes Homeoffice. Führt das eben nicht zu weniger Flächennachfrage? Und wie schätzen Sie das ein, was das Thema Änderung der Flächennachfrage im Allgemeinen betrifft?
Ja, vielen Dank für die Frage, Herr Schmidt. Also mir war es nochmal wichtig, dass ich nochmal jetzt auch im Austausch mit Ihnen nochmal quasi den theoretischen Background geben kann, wenn man so möchte. Ich denke, es ist wichtig, dass man verstehen muss, dass wir uns, man kann sagen, in so einer gesellschaftlichen Entwicklung befinden, die gar nicht durch die Pandemie verursacht ist. Das ist eine Entwicklung, die schon viel früher eingesetzt hat und die sich weiterentwickeln wird. Und wir sind der Meinung, dass diese gesellschaftliche Entwicklung die nächsten 10 oder wahrscheinlich auch 15 Jahre unser Leben und unsere Wirtschaft beeinflussen und bestimmen wird. Jetzt muss man, also es ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, was zeichnet diese Entwicklung aus. Und wir haben schon vor der Pandemie gesehen bei der UBS, ich habe auch noch ein paar alte Folien zum Beispiel dazu angeguckt, die lange schon vor der Pandemie quasi erstellt wurden, Strategiefolien. Und da haben wir 3 wesentliche Faktoren rausgearbeitet. Und wir sind der Meinung, es spielt eine große Rolle die Flexibilität, die Digitalisierung und die Nachhaltigkeit. Das sind die 3 Kernthemen, die sowohl natürlich das Leben und die Wirtschaft betreffen, aber in dem Zuge eben auch die Immobilienwelt. Flexibilisierung, kurz zusammengefasst, es hat damit zu tun, dass wir immer stärker unterschiedliche Lebensmodelle sehen werden, diversere Lebensmodelle, die Arbeit wird anders organisiert. Digitalisierung ist ein wichtiges Thema. Das haben wir, glaube ich, alle vor Augen, was da passieren wird. Da ist noch eine große Entwicklung vor uns, denke ich. Und ganz wichtig, das ist, glaube ich, auch ganz entscheidend, das Thema Nachhaltigkeit. Das ist jetzt da und das wird noch stärker kommen. Und die Pandemie hat diese Themen nicht quasi hervorgebracht, sondern die Pandemie hat jetzt dazu geführt, und das ist eigentlich auch gut, muss man sagen, dass wir da jetzt noch stärker uns Gedanken drüber machen. Und deshalb, ja, weiß nicht, ob man dankbar sein muss, aber wenn die Pandemie irgendwas Positives hat, dann vielleicht das, dass sie uns jetzt stärker diese Themen jetzt in den Vordergrund rückt. Das wird insofern eben dann auch für uns jetzt, für so einen Fonds wie den Euroinvest wichtig sein. War es, wie gesagt, schon davor. Also wir haben uns davor schon damit beschäftigt. Das heißt, wir haben wirklich geguckt, wie können wir die Objekte positionieren. Also wir haben uns wirklich von diesen 3 Faktoren leiten lassen, als wir unsere Strategie weiterentwickelt haben. Und haben geguckt, welche Stärken müssen unsere Objekte haben, wie müssen wir da positioniert sein. Und wenn man es ganz kurz zusammenfassen will, dann kommt wieder in den Blickpunkt, das ist aber auch nichts Neues, es geht im Wesentlichen um die Lage. Sie brauchen zentrale Lagen, sie brauchen Lagen, die sehr gut angebunden sind. Das ist der eine Faktor. Und der zweite Faktor ist schlicht und ergreifend Qualität. Sie brauchen die Gebäudequalität, sie brauchen Flächenqualität, sie brauchen Flexibilität in den Flächen, sie brauchen Objekte, die sie weiterentwickeln können, sodass sie mit diesen gesellschaftlichen Entwicklungen, die es da gibt, quasi, ja, dass sie da dabei sind und mitmachen können.
Gut, schon mal vielen Dank an dieser Stelle. Ich würde da noch gerne gleich eine Frage aus dem Publikum mit verbinden. Ist denn das Thema Logistik und Lager und Logistikimmobilien für Sie in diesem Zusammenhang ein Thema?
Ja, das ist durchaus ein Thema, wobei man sagen muss, wir haben jetzt kein Logistikfonds. Aber ich hatte das ja auch gerade in dem Video schon versucht, ein bisschen darzulegen. Aus unserer Sicht wird eine Entwicklung einsetzen, gerade auch was jetzt so die klassischen Immobilien angeht in den zentralen Lagen. Wir gehen davon aus, durch die Veränderungen, durch die Flexibilisierung, auch durch Digitalisierung, werden wir sehen, dass sozusagen wir wieder mehr Leben in die Stadt reinkommt, dass wir sozusagen fast schon eine Umkehrung der Lebens- und Wirtschaftsverhältnisse hatten, wie sie vor der Industrialisierung fast war, kann man sagen. Also da war es ja wirklich so, dass Wirtschaft und Wohnen ja vermischt waren. Und durch die Veränderungen, die wir jetzt sehen, durch Flexibilisierung, also sprich, es ist nicht mehr entscheidend, wo ich genau arbeite, durch Digitalisierung, also das heißt, da wird sich die Art und Weise, wie wir auch produzieren, das wird sich alles verändern. Also beispielsweise Emissionen durch Industrieproduktion wird deutlich zurückgehen. Dadurch ist es möglich, dass man auch in der Stadt selbst und in zentralen Lagen eine deutlichere Durchmischung sehen wird. Auch das führt dazu, dass es auch eine stärkere Durchmischung von Nutzungsarten dann geben wird. Und oft wird auch davon gesprochen, dass es dann Smart Cities gibt. Smart Cities das hört sich super an, aber das ist eigentlich schon die richtige Beschreibung, dass es Smart Cities gibt, die all diese Möglichkeiten verbinden. Und die Büroimmobilie aus meiner Sicht wird da sehr gut vorbereitet sein. Die Büroimmobilie ist ja auch sehr anpassungsfähig und wir werden sehen, dass es da eine stärkere Durchmischung gibt, auch in den Büroimmobilien. Und da ist es auch durchaus möglich, dass wir dann auch in Büroimmobilien Logistikanteile sehen werden. Das halte ich durchaus für möglich. Das ist auch heute schon so. Wir sehen da durchaus eine Entwicklung, weil gerade durch den Onlinehandel beobachten wir jetzt schon, dass die letzten Logistikstationen sozusagen in der Belieferung der Kunden immer stärker in die Stadt reinkommen. Weil es geht ja entscheidend darum, dass man die Lieferdauer immer stärker verkürzt. Und das ist eigentlich nur dadurch möglich, dass man eben auch Logistikflächen in die Stadt oder näher in die Stadt reinbringt. Und deshalb wird es in Zukunft, also in wahrscheinlich gar nicht zu langer Zeit, durchaus auch für unseren Fonds interessant sein, sowas.
Gut, also ich nehme mit, dass jetzt für Sie das Thema Lager und Logistik nicht in dem Sinne ein Thema ist, dass Sie sagen, Sie kaufen quasi große Lager- und Logistikflächen am Stadtrand, sondern dass Sie eben sehen, dass wir einen Trend bekommen, dass Bürogebäude vielfältiger genutzt werden und dass es da zum Beispiel kleinere Einheiten gibt, wo dann das als Logistikplattform genutzt wird.
Genau, es ist kein reiner Logistikfonds. Logistik wird auch nicht der Schwerpunkt sein, denke ich, in Zukunft. Das heißt, wir werden jetzt nicht eine reine Logistikmobilie an einem x-beliebigen Autobahndreieck kaufen, das werden wir nicht tun. Aber auch wieder Stichwort Durchmischung, Diversifikation auch von Nutzungsarten, wird es durchaus oder ist es durchaus interessant, eben dann auch sowas, gerade jetzt mit der Strategie, die wir in dem Vorhaben, durchaus sowas beizumischen, aber wirklich nur beizumischen.
Okay, vielen Dank. Dann, zu Beginn der Pandemie hatten wir ja das Thema, dass es auch einen gesetzlichen Rahmen gab, der es gewerblichen Mietern erlaubt hat, quasi Mieten zu kürzen. Da die Frage an Sie, gab es konkrete Auswirkungen auf den Fonds in der Pandemie, weil Sie eben auch mit Mietkürzungen oder Anfragen dergleichen konfrontiert waren?
Ja. Also es gab, das liegt aber jetzt schon wirklich eine ganze Weile auch wieder zurück, es gab gerade so in der Phase, sage ich jetzt mal Mai, Juni 2020, da gab es mal so eine Phase, da gab es wirklich sehr intensiven Austausch mit unseren Mietern. Der war auch sehr wichtig und da haben auch wirklich die Leute stark geholfen, die wir vor Ort sitzen haben. Da gab es einen starken Austausch, weil es ja von beiden Seiten so eine Verunsicherung gab. Muss man jetzt zahlen? Da gab es auch verschiedene Gesetzgebungsverfahren, neue Regularien in verschiedenen Ländern. Und dann war eine Unsicherheit doch groß. Gastronomie beispielsweise musste dann teilweise ja auch nicht zahlen. Es hat sich dann aber herausgestellt, dass es dann nur so war, dass vereinzelte Länder tatsächlich schon auch Büromietern zugestanden haben, dass man da gewisse Mietanteile stunden kann. Das hat aber wirklich nur Kleinunternehmen im Wesentlichen betroffen. Kleinunternehmen sind jetzt nicht die Unternehmen, die wir bei uns im Vorhaben. Also sprich, summa summarum hat man dann die Verunsicherung relativ schnell ablegen können und hat dann relativ schnell gesehen, dass es da im Prinzip so gut wie keine Auswirkungen gab. Jetzt rein, wenn man sich die Zahlen anguckt, war es aber dann natürlich schon so, dass wir so 1 bis 1,5% so in dem Bereich immer lagen, was Mietrückstände angeht, also sprich auch Mietstundungen. Aber das war tatsächlich immer eine Abstimmung zwischen Mieter und uns als Eigentümer, eine individuelle Abstimmung. Und das hat insbesondere nur, kann man sagen, Restaurantflächen betroffen. Also die waren einfach stark beeinträchtigt, muss man sagen. Wir hatten da auch Restaurants dann, die wir uns gezielt ausgesucht hatten. Wir wollten ja auch, dass das dann zu den Immobilien passt, dass die gut angenommen werden. Also sprich, wir wollten die Restaurants auch nicht verlieren und es war uns eben wichtig, uns da kooperativ zu zeigen. Das heißt, wir haben die auch unterstützt und dann eben auch mal eine Miete gestundet. Aber Miete Stunden heißt ja eben nicht, dass die Miete dann hinfällig ist. Miete Stunden heißt, die wird erstmal verschoben und die wird dann jetzt hoffentlich dann auch in nächster Zeit nachgezahlt. Auch den Restaurants geht es jetzt ja wieder besser. Da geht der Betrieb jetzt hoffentlich dann auch normal weiter und dann denke ich, wird man da auch eine weitere Reduzierung sehen dieser Mietrückstände.
Also da gehen Sie jetzt A davon aus, dass das nachbezahlt wird und B, wie ist es jetzt aktuell? Ist es noch etwas, wo Sie immer noch stunden müssen oder wie Sie jetzt ja schon angedeutet haben, die Restaurants nehmen jetzt ihren Betrieb wieder auf in den südeuropäischen Ländern zum Teil früher wie bei uns. Ja. Das heißt, da wird im Grunde genommen jetzt wieder die laufende Miete bezahlt.
Richtig, also im Moment sehen wir da, also die Beschreibung, die ich gerade gemacht habe, die war jetzt eher im letzten Jahr ein Thema. Und wir sehen jetzt im Moment, dass sich die Lage insgesamt normalisiert. Und das heißt dann aber auch, dass sich das Thema Mietzahlungen normalisiert. Wie gesagt, wir sind ja wirklich, es ist ja wirklich ein sehr niedriges Niveau, an 1% bis 1,5%. Das heißt, dass der weitaus größte Teil der Mieten gezahlt werden. Und ich gehe davon aus, dass wir dann unter die 1% dann kommen und dann ist das ja fast nicht mehr spürbar im Fonds.
Das wollte ich zusammenfassend sagen. Die Implikation auf dem Fonds war quasi sehr, sehr übersichtlich.
Die war sehr niedrig, ja.
Gut, dann lassen Sie uns noch mal kurz, es wurde jetzt hier auch noch mal thematisiert, Sie haben es auch als eigenen Punkt auf Ihrer Folie hier, Stichwort Nachhaltigkeit. Sie sind ja im Interview schon drauf eingegangen und jetzt auch im Eingangsstatement. Aber das Thema Nachhaltigkeit ist natürlich ein Thema, das die gesamte Anleger-Community bewegt. Können Sie da noch mal kurz drauf eingehen? Wie sieht das aktuell
aus? Ja, gerne. Also genau im Interview hatte ich den Fokus eher darauf gelegt, was wir operativ machen. Also auf Objektebene, eben mit den Bestandsobjekten und dem An- und Verkaufsprozess. Wichtig ist es mir aber auch nochmal zu sagen, dass wir natürlich auch insgesamt das auf Vorebene sehr stark betrachten. Wir sind ja beispielsweise schon seit 2011 bei CRESP dabei.
CRESP Können Sie ist, mal denke kurz, ich, was hinter CRESP steht?
Ja, also CRESP ist das weltweit führende sozusagen Institut für die Bewertung von Nachhaltigkeitsfaktoren und Performance im Immobilienbereich. Die haben sich da durchgesetzt, sind sozusagen Marktführer in diesem Bereich. Und wir führen mit denen jedes Jahr eine Bewertung des Fonds durch. Da wird sozusagen der gesamte Fonds durchleuchtet und die gesamten Objekte. Und dann gibt es eine Bewertung. Und wir haben auf dieser Bewertungsskala eben immer sehr, sehr gut abgeschnitten, sind, wie gesagt, schon seit 2011 dabei. Und von der Auszeichnung her ist es so, dass wir bereits jetzt 5 Jahre die Auszeichnung Five-Star-Fonds bekommen haben. Das ist ja die höchste Auszeichnung, die man bekommen kann. Und das ist insofern immer wichtig für uns, weil es eben zeigt, dass wir das, was wir operativ machen auf den Objekten, dass das sich eben dann auch in diesen guten Auszeichnungen auf Vorebene dann auch ausdrückt.
Man kann auch festhalten, dass Sie sozusagen das Thema Nachhaltigkeit nicht erst für sich entdeckt haben, als es sozusagen vom Gesetzgeber her ein Thema geworden ist, sondern eigentlich schon sehr, sehr viel früher, vor 10 Jahren.
Ja, also ich hatte es im Interview auch gesagt, ich erinnere mich tatsächlich noch daran, dass wir schon in 2006, 2007 uns darüber Gedanken gemacht haben. Also wir haben ja auch eine eigene Bauabteilung und da ist natürlich das Thema immer besonders gut aufgehoben auch. Es geht ja auch darum, wie man eben auch bei den Objekten technische Verbesserungen durchführen kann, um die noch nachhaltiger zu machen. Und da haben wir wirklich zu dem Zeitpunkt schon uns darüber Gedanken gemacht, als dieses Thema jetzt wirklich noch nicht so sehr in der Allgemeinheit, sage ich jetzt mal, präsent war. Und wie gesagt, bei GRESB sind wir schon seit 2011 dabei, also auch schon 10 Jahre jetzt. Und das war uns tatsächlich schon immer sehr wichtig und bekommt jetzt natürlich durch den Gesetzgeber, durch die neuen Regulierungen nochmal eine ganz andere Bedeutung.
In dem Zusammenhang noch kurz eine Erläuterung, Stichwort Artikel 6 beziehungsweise Artikel 8. Wie ist dort der Fonds kategorisiert?
Ja. Also wir haben relativ schnell den Artikel 6 umgesetzt. Es ist ja sozusagen der Standard, den man da erreichen kann. Wir arbeiten aber aktuell bereits intensiv darum, Artikel 8 zu bekommen. Das ist, denke ich, jetzt in den nächsten Monaten soweit, dass wir da dann auch soweit sind, das einzureichen. Da gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten bei Artikel 8. Da kann man sehr schnell sein oder man macht es sehr gründlich. Wir haben uns dazu entschieden, das sehr gründlich zu machen. Es geht ja insbesondere auch darum, wie man das misst. Es geht um KPIs, also sprich, man muss ein System entwickeln, wie man Performance, Nachhaltigkeitsperformance quantifizieren kann. Und uns war es einfach wichtig, unser bestehendes System, was ja auch mit dem GRESB wieder zusammenhängt, auch jetzt die Zeit zu nutzen, um das auch wirklich gleich weiterzuentwickeln. Also wir wollten jetzt nicht nur das nehmen, was wir bereits haben. Also wir denken, dass das, was wir bereits haben, schon gut genug ist für Artikel 8, um ehrlich zu sein. Wir wollten auch...
Das war uns wichtig. Jetzt waren Sie für ungefähr 2 Sekunden weg. Vielleicht können Sie den letzten Satz nochmal wiederholen. Ja. Ich konnte es nicht
hören. Hören Sie mich wieder?
Ja, wunderbar jetzt.
Okay, genau. Also wir sind da dabei und es war jetzt uns eben wichtig, das, was wir bereits haben, gleich weiterzuentwickeln, weil es geht ja nicht nur darum, jetzt irgendwie diesem Gesetz zu genügen. Das System, was wir da aufbauen oder weiterentwickeln, das soll ja dann auch die nächsten 3, 4, 5 Jahre dann auch perspektivisch wichtig sein. Es geht ja auch, das ist ja nicht irgendwie was kurzfristiges Nachhaltigkeit, sondern das ist ein Thema, was uns langfristig beschäftigen wird, wo wir aktuell intensiv daran arbeiten. Wir werden es, wie gesagt, ich denke, in den nächsten 2, 3 Monaten werden wir das einreichen. Und ja, ich gehe davon aus, dass wir dann Artikel 8 sind, wobei ich natürlich dem Thema jetzt nicht vorgreifen will. Also, aber wenn es dann soweit ist, dann werden wir das natürlich auch publik machen.
Gut. Lassen Sie uns nochmal auf eines der wichtigsten Themen kommen. Sie hatten es ja schon gemeinsam im Interview mit Rüdiger Selzler angesprochen, der auch ausgeführt hat, dass letztendlich der Fonds über dem Branchendurchschnitt liegt, was das Thema Performance betrifft. Hier ging es einerseits um die Rendite, die erwirtschaftet wird aus der Mietrendite, andererseits eben Stichwort ja. Wertentwicklung. Vielleicht können Sie das nochmal ausführlich darstellen, weil das ist ja mit das Entscheidende.
Ja, also ich hatte es ja im Interview schon auch ein bisschen erläutert, dass es mit Sicherheit mit unserem aktiven Management zusammenhängt. Also das ist eine Komponente, die da, denke ich, entscheidend ist, wenn man ein bisschen mehr Performance abliefern will. Das heißt, wir arbeiten da aktiv an den Themen dran. Aber entscheidend ist, denke ich, auch die Objektauswahl. Also welche Objekte haben wir und was geben die her? Also deshalb habe ich jetzt auch mal diese Folie noch mitgebracht. Das ist das Objekt Centro Leoni, dass man das so ein bisschen mehr greifbar machen kann. Also das ist auch ein Objekt, was wir schon eine Weile in dem Fonds haben, was uns ja viel Freude bereitet hat. Weil es ist ein Objekt, das immer mit uns sozusagen mitgewachsen ist, weil es einfach dieses Potenzial hat, auch vom Teilmarkt her. Also ein ganz spannendes Objekt, ist in Mailand, liegt zentral, sieht man, denke ich, auch ganz gut auf der Karte. Jetzt nicht direkt mitten im Zentrum, aber zentral am inneren Ring noch der Stadt. Und das ist ein ganz spannender Teilmarkt, weil sie da genau so ein gemischtes Quartier haben. Also genau das, wo wir denken, dass das die richtige Antwort auf die gesellschaftlichen Entwicklungen ist. Und da ist es gerade bei Centro Leoni super spannend, finde ich. Da haben sie ein Dreieck aus Bildung. Also dort haben sie die Bocconi-Universität. Das ist eine sehr, sehr angesehene private Universität in Mailand. Die gibt es dort schon sehr lange, aber da sind wir jetzt quasi auch mit dieser mitgewachsen. Da ist nämlich jetzt vor 2-3 Jahren ein großer Campus eröffnet worden. Das heißt, die haben sich da stark erweitert. Dann gibt es dort weiterhin Kultur mit der Prada Foundation, ist aber jetzt nur ein Beispiel. Da gibt es noch mehr Kultur, aber die Prada Foundation ist, denke ich, ein Begriff. Und es gibt auch Wohnen, also ein sehr dynamisches Wohnviertel dort. Und das ist so eine sehr interessante Mischung. Und in dieser Mischung befinden wir uns mit unserem Objekt und dementsprechend sind auch unsere Mieter, also die wir dort haben. Also das ist eine sehr interessante Lage. Die Mieter sind, die wir da haben, sind sehr, ja, wie soll ich sagen, innovative, digital orientierte Mieter. Einer der Mieter ist beispielsweise eine sehr, sehr große internationale Werbeagentur aus den USA, die dort schon seit 2-3 Jahren ist. Die im Übrigen auch ganz, ganz tolle Flächen dort ausgebaut hat. Also die Flächen und das Flächenkonzept ist ja auch so ein Thema jetzt mit den Entwicklungen, die wir haben, Homeoffice und so. Und wie wird sich das dann verändern? Und die haben dort ganz, ganz tolle Konzepte umgesetzt, lange, lange bevor das überhaupt in den Fokus gerückt ist. Und ja, die sind da super innovativ und das sind genau die Mieter, die dann auch in so ein interessantes Thema, in so einen interessanten Teilmarkt dann reinpassen mit so einer, ja, mit so einem Universitätsbildungsbereich, mit Kultur und so einem dynamischen Wohnbereich. Und das ist immer mit uns mitgewachsen, dieses Objekt. Das heißt, wir konnten dort immer sehr, sehr gute Vermietungen machen. Wir konnten dort auch die Marktmieten sozusagen über die Jahre steigern. Und wir können auch da noch wirklich weiter wachsen. Es ist dann auch so, aufgrund der dynamischen Entwicklung, dass gerade an diesem Standort jetzt dann auch in den nächsten 3-4 Jahren noch eine weitere Tramstation gebaut wird, aufgrund der Entwicklungen mit der Universität auch. Und das wird dann sicherlich auch nochmal diesen Standort weiter stärken. Also gerade das Thema Infrastruktur ist mit Sicherheit auch ein wichtiges Thema. Und das heißt, wir sind dort schon sehr gut gewachsen mit diesem Objekt und sehen dort noch weiteres interessantes Potenzial in der Zukunft.
Das heißt, Sie haben ja einerseits eine starke Mietrendite und andererseits partizipieren Sie über Wertsteigerungen.
Genau. Also das ist der Teilmarkt dort, das geht fast schon so in Richtung Smart City, finde ich. Das ist wirklich eine sehr interessante Entwicklung. Wir glauben, dass sich dieser Standort aufgrund dieser tollen Durchmischung, die wir da haben und aufgrund der neuen Station, die dort gebaut werden soll, eben so sich in den nächsten Jahren weiter positiv entwickeln wird.
Gut, vielen Dank. Im Interview sind Sie mit Rüdiger Selze sind Sie auch eingegangen auf, kann sagen, wahrscheinlich eins oder das wichtigste Objekt / Projekt für Sie, Pléiade in Paris. Ja. Ja, was ist das Besondere an dieser Geschichte? Es sind ja schon Stichworte gefallen, dass die Olympiade in Paris stattfinden wird, dass dieser Stadtteil in dem Zusammenhang weiterentwickelt wird. Vielleicht können Sie darauf nochmal eingehen.
Genau, das ist mir auch nochmal wichtig. Vielleicht können wir da die Folie noch kurz wechseln.
Ja, und das können Sie nochmal bitte die Folie 14. Genau, danke. Genau.
Also mir war es jetzt auch nochmal wichtig, dass wir auch nochmal so ein Bild dazu haben. Und die Entwicklung bei Pléiade ist ja, die ist so ein bisschen ähnlich wie auch bei Centroleoni, wobei es jetzt natürlich noch mal deutlich mehr Potenzial hat, muss man sagen, weil das ist natürlich von der Dimension her noch mal was ganz anderes. Bei Plaid, ich hatte schon gesagt im Interview, ist es so, dass wir uns dort in einem interessanten Umfeld befinden, weil der größte Bahnhof, der dort gebaut wird in diesem Grand Paris-Projekt, eben direkt an unser Grundstück angrenzt. Und dort werden eben 4 neue Metrolinien gebaut. Und das ist ja eine ähnliche Entwicklung bei Centroleoni, aber mit Sicherheit noch mal deutlich größer. Da werden wir auch eine starke Durchmischung sehen, eine Top-Anbindung. Also das geht wirklich fast nicht besser mit 4 verschiedenen Metrolinien. Und dieser Standort, der bisher in dem Fonds ja wichtig war und auch immer gute Renditen geliefert hat und auch weiter liefern wird, der hat jetzt in die nächsten Jahre so viel Potenzial, und das freut uns natürlich richtig. Das Schöne ist einfach gerade bei diesem Objekt, dass das nicht so ein, ja, das ist nicht so eine kurzfristige Geschichte, sondern das ist einfach ein Thema, was sich jetzt über die nächsten 15 Jahre entwickeln wird. Und das ist natürlich richtig spannend, weil sie dadurch nicht alles auf einen Schlag reinbekommen, weil das ist dann, ja, wenn Sie die Performance jetzt angucken vom Fonds, dann ist es eine Entwicklung, die langfristig ist und dadurch eben immer kontinuierlich zur Gesamtperformance des Fonds beitragen kann.
Klingt spannend und interessant. Das heißt, Sie sehen auch sozusagen auf Sicht der nächsten vielen Jahre hier einen sehr positiven Impact auf die Rendite.
Ja, absolut, ja. Also das ist wirklich sehr, sehr interessant. Das ist wirklich was ganz Besonderes, was wir da haben. Und ja, das ist auch ein Projekt, was wir nicht jetzt irgendwie von außen angekauft haben. Auch hier ist es so ähnlich wie bei Centroleoni, dass wir das schon länger im Fonds haben. Und ja, schon immer dieses Potenzial gesehen haben, natürlich auch ein bisschen Geduld haben mussten, aber jetzt ist es wirklich, ja, jetzt hat es schon eine gute Entwicklung genommen, jetzt ist sozusagen der Durchbruch da. Und natürlich spielt natürlich auch die Olympiade 2024 eine wichtige Rolle. Ich hatte es schon erwähnt, weil dadurch kriegen sie Planungssicherheit rein. Dadurch ist einfach so viel Druck auf diesem Projekt, dass dann auch davon gehe ich aus, die Themen dann im Zeitplan abgearbeitet werden.
Heißt auch für Investoren, die heute erst einsteigen, investieren, eine interessante Perspektive.
Absolut.
Und eigentlich eine größere Planungssicherheit für Investoren, die vielleicht schon vor 3-4 Jahren reingegangen sind.
Ja, richtig, ja.
Gut, dann lassen Sie mich mit folgender Frage abschließen. Es kam ja auch im Interview, wurde angesprochen, die Rendite des Fonds ist überdurchschnittlich im Branchenvergleich. Da stellt sich natürlich gleich die Frage, immer wenn man eine Chance auf eine höhere Rendite hat, ist das ja auch meistens mit einem höheren Risiken verbunden. Wie würden Sie das beschreiben?
Ja, also grundsätzlich ist es natürlich richtig. Also jetzt rein von der theoretischen Betrachtung her. Aber das hatte ich ja vorher gerade auch schon versucht zu erklären. Das betrifft fast alle Objekte, aber natürlich insbesondere bei Plaid. Da ist es ja so, dass wir dort Objekte haben. Ja, es ist ja nicht nur ein Objekt, wir haben dort verschiedene Objekte auf einem größeren Grundstück, die wir im Bestand haben. Die wir ja schon relativ lange im Bestand haben. Das heißt, diese Objekte, die liefern uns schon seit Jahren einen sehr sicheren Cashflow, einen sehr sicheren Ertrag, und darauf können wir aufbauen. Ja, und jetzt haben wir dort insbesondere gerade bei Plaid eben die Möglichkeit, auf diese Ertragsbasis aufzubauen und dann weitere Objekte zu ergänzen. Das haben wir auch gerade ja letztes Jahr gemacht. Da haben wir tatsächlich ein neues Objekt dann da auch hingestellt, einen Neubau gemacht. Wir haben dort Baureserven und die haben wir genutzt. Und das können wir machen, weil wir diese stabile Ertragsbasis aus den Bestandsobjekten haben. Ja? Und das ist das Interessante. Das heißt, wir haben da einen gewissen Risikopuffer, Und gehen da auch nicht zu viel Risiken ein. Und gerade bei Klärt, ich hatte schon gesagt, ist ja auch das Besondere, dass das ganze Projekt ja wirklich programmatisch angelegt ist. Da ist so viel Geld dahinter, so viel Fokus drauf von dem Land, aber insbesondere auch von Paris, das umzusetzen. Und natürlich haben sie die Olympiade und dadurch kommt sehr viel Sicherheit rein in das ganze Projekt. Und insofern ist die Risikomischung dort sehr, sehr gut. Und insofern können wir da durchaus das absolut mitnehmen und auch für unsere Anleger natürlich das dann auch anbieten.
Das heißt, ich würde zusammenfassen, ich kaufe mir die Überrendite mit einem sehr, sehr überschaubaren Risiko oder Risiken ein.
Ja.
Gut.
Absolut, ja.
Dann herzlichen Dank für die sehr ausführlichen Ausführungen und den tiefen Einblick. Ich denke, wir konnten noch mal das eine oder andere wirklich sehr, sehr gut rausarbeiten. Ja, Herr Isaac, herzlichen Dank.
Dankeschön.
Gleichzeitig darf ich mich bei den Teilnehmern bedanken für ihre Aufmerksamkeit. Ich darf noch mal darauf hinweisen, dass Sie alles, nämlich das Video, den Podcast, die mediale Begleitung und die Präsentation im Partnercenter von UBS Asset Management auf www.fundresearch.de finden. Zu guter Letzt, Dienstag nächster Woche geht's weiter, präsentieren wir Stark Capital mit dem Thema Value. Am Mittwoch folgt dann Asenagon mit einem der besten defensiven Multi-Asset-Strategien in Deutschland. Und am Donnerstag schließen wir mit Neuberger Berman und dem Thema Private Equity im Gewand von LTIF ab. Auch ein sehr interessantes Thema. Ja, wenn Sie sich noch nicht angemeldet haben, können Sie es gerne nachholen. Es lohnt sich. Und dann will ich mich abschließend nochmal für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und wünsche Ihnen einen schönen Tag.